D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Ist das wirklich so, fragt euch heute Hans-Jürgen Bartsch. Stimmt das uralte Sprichwort, das da lautet, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Oder aber funktioniert unser Gehirn doch anders? Können wir auch in fortgeschrittenem Alter noch dazulernen? Bilden sich auch dann noch neue Verschaltungen, neue Synapsen in unserem Gehirn? Wir wenden uns diesmal im Hörsaal an all die jungen Eltern unter euch und an alle, die mit frühkindlicher Förderung zu tun haben. Hier unsere kleine Übersicht vorweg, was euch gleich dazu erwartet.
Die Umwelt beginnt mit der Geburt, bestimmt das Verhalten ab der Geburt.
Weißt du vielleicht, dass ihr Lust, was anderes zu spielen?
Nein.
Ja.
Nein.
Sonst spielen wir gleich eine Runde, wenn ihr Alia nicht möchtet.
Sie haben in jeder ihrer Zelle, in ihrem Körper, die gleiche genetische Information, aber jede Zelle macht was völlig anderes.
Eule!
Was denn?
Kleine Eule!
Das sieht aus wie eine.
Was ist die Krippe und was ist die Kita? Ist sie sozusagen vorrangig ein Ort, der dafür sorgt, dass Frauen rechtzeitig wieder zur Arbeit gehen können? Oder ist sie möglicherweise auch der erste Bildungsort?
Wir brauchen einen Professionalisierungsschub für das frühpädagogische Personal.
Sie gehen hier mit einem anderen Gehirn nachher raus.
Da gibt es ja zahlreiche Studien dazu, die zeigen, dass Mozart hören während der Schwangerschaft nicht zur Musikalität des Nachwuchs beiträgt.
Machen Sie sich allerdings keine Illusionen. Wir können Menschen nicht gleich machen, sondern wir machen in der Regel durch Interventionen Menschen unterschiedlicher.
Was Hänschen nicht lernt, so lautet auch der Titel einer öffentlichen Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften Hamburg, zusammen mit der Leopoldina, die am 3. Dezember 2014 in Hamburg stattgefunden hat. Wir senden daraus gleich einen Fachvortrag und eine Expertendiskussion. Als Einstieg aber zunächst das hier. Eine Zuhörerin schildert ihre Erfahrungen mit der U3-Betreuung, also der unter Dreijährigen in einer deutschen Krippe.
Früher hieß es immer, die Mütter sollten eigentlich die Kinder bis zum dritten Lebensjahr zu Hause haben, um dieses Bindungsverhalten zu kräftigen. Und heutzutage, ich bin häufiger in einem Haus, wo eine große Krippe ist und erlebe, dass da Kleinstbabys, also Babys und Kleinkinder zugange sind und die sitzen häufig ganz alleine und schreien sich die Seele aus dem Leib. Und da frage ich mich, wo entsteht die Bindung, wenn dauernd das Personal wechselt?
Nur eine subjektive und vielleicht falsche Beobachtung? Wir lassen das mal so ungeprüft und unkommentiert stehen. Dennoch spricht die Frau ein Thema an, das auf die Qualifikation des sogenannten frühpädagogischen Personals abzielt, also etwa auf Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern sind dafür in der Bundesrepublik weder Abitur noch ein Studienabschluss vorgeschrieben. Und die Dame beklagt sich zudem über ständig wechselndes Personal in den Kitas, wenn Erzieherinnen in den Urlaub gehen, einmal krank werden und obendrein noch in Teilzeit arbeiten. Wie könne da überhaupt die notwendige Bindung an eine Bezugsperson entstehen? Unsere Hörsaalreporterin Susanne Grüter hat an verschiedenen Stellen im Rheinland nachgefragt, wie Eltern und Personal frühkindliche Bildung und Bindung aktuell gestalten.
Also in den ersten Lebensmonaten kann man in dem Sinne eigentlich noch nicht von Bildung sprechen, sondern es geht erstmal darum, dass die Babys und die Kinder ihre Bindungsfähigkeit entwickeln können.
Viel über Körperkontakt. Ganz viel über Kuscheln, über Tragen, über Wärme, über Sprechen.
Die Eltern übergeben uns schrittweise die Kinder. Erst wenn die Kinder von uns auch gewickelt worden sind und wir merken, dass sie wirklich einen Kontakt zu uns aufgenommen haben, dann beginnen die Eltern sich loszulösen von ihren Kindern. Wir sagen auch bei jedem Anmeldegespräch, sie sollen sich ganz viel Zeit am Anfang mitbringen, damit diese Eingewöhnung ohne viel Tränen funktioniert.
Für die stellvertretende Leiterin einer Kindertagesstätte in der Nähe von Bonn hat sich viel verändert, seit ihre Kita auch Kinder unter 3 Jahren betreut. Ihr Team ist größer, die Arbeit intensiver geworden. Alle haben eine Zusatzausbildung gemacht. Eine Herausforderung für die Erzieherinnen, ein Glück für die Eltern, die auf einen Platz gewartet haben und froh sind, dass der Sohnemann sich eingelebt hat.
Die Eingewöhnung war schon
so, dass er nicht sofort von mir weg wollte. Aber inzwischen ist es so, dass er morgens mit seinen Worten sagt, dass er gerne in den Kindergarten möchte. Und er freut sich, wenn er wieder abgeholt wird, aber er kommt eben auch gerne dahin. Und das bestärkt mich dann noch in der Entscheidung.
Dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, auch eine eigene Turnhalle da ist, finde ich super.
Bestimmte Fähigkeiten und Erfahrungen sammeln die Kinder dann besser unter Gleichaltrigen als zu Hause.
Das, was der Kindergarten dem Kind bietet, kann ich dem Kind zu Hause gar nicht bieten. Alleine, ganz ehrlich.
Die frühkindliche Betreuung in einer Kita ist allerdings nicht unumstritten. Diese Erzieherin räumt selbst ein.
Bei ganz kleinen Kindern waren sich zumindest früher die Psychologen einig, dass die nicht so häufig wechselnde Personen haben sollten. Wir als Mitarbeiter vom Kindergarten scheitern schon daran, dass wir so enge emotionale Bindungen nicht leisten können.
Kritisch sieht das auch Claudia Horn, die in einem Bonner Familienzentrum unter anderem Beratungskurse für frisch gebackene Eltern anbietet.
Das kann eine Chance für Kinder bedeuten, die in schwierigen häuslichen Verhältnissen aufwachsen, ganz klar. Aber auch da würde ich mir eben die Rahmenbedingungen anders wünschen, als sie, glaube ich, im Moment bestehen. Also persönlicher, kleinere Gruppen, eine intensivere emotionale Zuwendung, gerade auch für die Kinder, die in Schwierigkeiten sind.
Eine individuelle Betreuung hat auch Tina Kastenmeier für ihre Tochter gesucht und in Bonn eine Tagesmutter gefunden.
Es ist natürlich hier irgendwie in einer anderen Atmosphäre, als wie es in einem Kindergarten der Fall ist. Ich habe bei der Tagesmutter eher das Gefühl, dass mein Kind ja wie bei meiner Mutter zu Hause untergebracht ist.
Teurer als die Kita ist eine Tagesmutter nicht. Weiterer Vorteil für Tina Kastenmeier: so früh hätte eine Krippe ihr Töchterchen wohl nicht aufgenommen.
Sie ist mit 8 Wochen schon hier hingekommen. Es war halt so, dass ihr Bruder halt auch zu der Zeit schon hier war, was die Sache sicherlich vereinfacht hat. Dann war das noch mal ein bisschen vertrauter für sie.
Tagesmutter Mareike Müller besitzt eine offizielle Pflegeerlaubnis der Stadt und hat sich nach ihrer Prüfung ständig fortgebildet.
Also es wird mit Sicherheit sehr viel mehr erwartet von der Öffentlichkeit, vom Jugendamt, von den Fachberaterinnen. Also man merkt, die Tagespflege ist ja offiziell der Betreuung im Kindergarten gleichgestellt. Und diesen Druck haben wir natürlich auch. Auf der anderen Seite wertet es unsere Arbeit natürlich auch auf.
Sobald die Babys eine emotionale Bindung zur Tagesmutter oder zur Kita-Erzieherin aufgebaut haben, kann die frühkindliche Bildung beginnen. In Krabbelgruppen mit Musik und Schwimmkursen. Die frühkindliche Betreuung ist nicht nur anspruchsvoller geworden, sondern auch unübersichtlicher, besonders für die Eltern.
Wenn man 10 Ratgeber in der Hand hat, kann man davon ausgehen, dass teilweise auch 10 verschiedene Sachen drinstehen.
Es gibt viel Verunsicherung. Dadurch, dass so viel auch in den Medien, man kann ja schon fast sagen, ein Elternbashing betrieben wird, nach dem Motto, du kannst nur ein Kind haben, wenn du vorher 10 Bücher gelesen hast. Da müsste man mehr auch so den Bauch stärken, als Bauchgefühl.
Vor allem aber die professionellen Erzieher fühlen sich im Stich gelassen.
Das wäre ein hilfreicher Schritt der Politik, da mehr drauf zu achten, dass der Beruf auch entsprechend bezahlt wird. Weil wenn das ein akademischer Beruf wäre, wäre er wahrscheinlich auch besser bezahlt.
Dann würde der Job vielleicht auch für Männer attraktiv. Aber noch gibt es keine Tagesväter. Mareike Müller.
Wir arbeiten selbstständig, auf eigenes Risiko, in unseren eigenen Räumlichkeiten. Und auf der anderen Seite ist uns vorgeschrieben, was wir verdienen. Wir bekommen feste Beträge vom Jugendamt, dürfen keine privaten Zahlungen mehr von den Eltern annehmen. Von daher ist das so eine ganz große Diskrepanz. Und das ist im Moment das, was die Tagesmütter auch sehr ärgert.
Soweit die Momentaufnahme von Susanne Grüter. In 2,5 Jahren intensiver Arbeit haben Experten wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Fachbereichen zusammengetragen. Zu eben jener frühkindlichen Sozialisation. Darin werden Empfehlungen für eine bessere Förderung geäußert. Die Stellungnahme kann unter leopoldina.org heruntergeladen werden. Wir machen jetzt weiter mit dem Einführungsvortrag von Professor Frank Rösler. Er ist Psychologe und Bewegungswissenschaftler an der Universität Hamburg und spricht über sein Thema, warum Menschen so verschieden sind. Danach folgt dann die Diskussion.
Nun, warum Menschen so verschieden sind, ich habe ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Man kann das natürlich als Frage verstehen. Eine Frage, die uns sicherlich alle beschäftigt und seit Generationen oder eigentlich seit Menschen angefangen haben, sich zu vergleichen. Aber die Antworten, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren dazu erarbeitet worden sind, die sind dann doch schon anders als das, was man vielleicht früher so gelernt hat und was so die Hauptthesen sind. Warum Menschen so verschieden sind, wenn man die Frage stellt, dann gibt es eigentlich immer diese Antithese, auf die man sofort stößt, nämlich entweder Anlage oder Umwelt oder manche sagen ja Anlage und Umwelt. Und je nachdem, wie man die Schwerpunkte setzt, sagt man, eigentlich ist alles die Umwelt, die Prädispositionen sind nicht so bedeutsam. Dann führt das zu so einem, könnte man sagen, milieutheoretischen Optimismus. Alles ist möglich, keine Grenzen sind gesetzt im Lernen. Oder eben die Gegenthese, milieutheoretischer Pessimismus, wenn man meint, es ist eh alles festgelegt, man kann nicht furchtbar viel machen. Und wir kennen die Diskussionen, die sich in der Geschichte immer wieder wiederholt haben, mit dem Schwerpunkt in der einen oder der anderen Richtung. Die Perspektive ist sicherlich nicht richtig und ich werde versuchen, Ihnen einige Punkte dazu zu erläutern an Beispielen. Die aktuelle neurobiologisch geprägte Sichtweise sagt, dass wir von Anbeginn, und zwar bereits vor der Geburt, eine immerwährende Interaktion zwischen anlagebedingten Prädispositionen und Umwelteinflüssen haben. Zusammen mit der Vorstellung, wie Unterschiede zustande kommen, sei es nun Prädisposition oder Umwelt, gibt es ein paar andere, immer wieder auftauchende Argumente, die ich auch versuchen möchte zu entkräften. Zum einen heißt es immer, na ja gut, die Umwelt beginnt mit der Geburt, bestimmt das Verhalten ab der Geburt. Wir wissen inzwischen aus vielen Untersuchungen, das ist nicht richtig. Zweitens sagt man, naja, das Lernen, das verändert sozusagen die Software im Gehirn. Auch das stimmt nicht. Jedes Lernen verändert die Struktur des Gehirns. Sie gehen hier mit einem anderen Gehirn nachher raus, kann ich Ihnen nur sagen. Wenn Sie ein bisschen was mitgenommen haben. Und die dritte These, zu der ich was sagen möchte, die Umwelt wirkt immer in gleicher Weise auf den Organismus, also es ist egal, wann man was macht, ob man früh oder spät irgendwas trainiert, zum Beispiel eine Sprache lernt, auch das ist nicht korrekt und auch dazu möchte ich Ihnen ganz kurz was sagen. Insgesamt habe ich so geplant 15 Minuten, also erwarten Sie jetzt nicht einen sehr ausführlichen Vortrag, wir wollen ja Zeit haben für die Diskussion. Also zunächst bestimmt das Verhalten ab der Geburt. Nein, das sind Neugeborene aus einer Studie unserer Kollegin Angela Friderizi aus der Arbeitsgruppe in Leipzig, und zwar französische und deutsche Neugeborene, wenige Tage alt. Und diese Kinder schreien, wenn man so möchte, in ihrer Muttersprache. Die Sprachkonturen, Sie haben hier ein Sprachspektrogramm, das sind Intensitätskurven für verschiedene Frequenzen. Sie sehen, der typische französische Schrei sieht anders aus als der typische deutsche Schrei. Das ist sicherlich nicht genetisch festgelegt, sondern was es tut, es folgt der natürlichen Sprachkontur in diesen beiden Sprachen. In Frankreich geht das immer am Ende hoch und im Deutschen geht es immer am Ende runter. Und was können wir daraus ableiten? Natürlich können wir daraus ableiten, dass die Kinder in den letzten 2 Schwangerschaftsmonaten bereits phonetische und prosodische Informationen aufnehmen. Das Hörsystem ist in den letzten 2 Monaten voll entwickelt und Sie sehen hier den Beleg dafür. Nun, es ist nicht so, dass nur solche kognitiven, auch unser Sehsystem entwickelt sich ja, auch da gibt es schon Anlagen vorgeburtlich, Hörsystem ganz wichtig. Es sind viele andere Variablen, auch zum Beispiel Adipositas. Adipositas, die wird im Mutterleib bereits geprägt. Gibt es aktuelle Untersuchungen, kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen, von einer Arbeitsgruppe in Berlin. Das Risiko, adipös zu werden im späteren Lebensalter, korreliert enorm mit dem Geburtsgewicht. Und das Geburtsgewicht hängt wieder davon ab, was in der Schwangerschaft passiert ist. Ein anderer Punkt, der aber vielleicht dann in die Psychologie noch näher reinkommt, nämlich wie sich pränatale Belastung, Stress auf die Nachkommen auswirkt. Hier gibt es eine Untersuchung, auch die kann ich nicht im Detail erläutern, aber sie zeigt, dass wenn, in diesem Fall waren das Rhesusaffenmütter, in der Schwangerschaft, in der Mitte oder am Ende Stress erlebt haben, das war Beschallung, war nicht so ganz angenehm, dann zeigt sich bei den adoleszenten Nachkommen, also nicht nach der Geburt, sondern wenn die älter geworden sind, wenn sie etwa die Geschlechtsreife erreicht haben, dass ihre Immunantworten anders aus sind. Sie haben weniger zum Beispiel Antworten auf so eine Immunstimulation. Sie sind praktisch anfälliger, könnte man mal ganz salopp sagen. Und das hat natürlich auch was mit der eigenen Stressverarbeitung zu tun. Ich komme gleich nochmal darauf. Wir wissen inzwischen auch aus epidemiologischen Studien, dass in Familien, in denen die Mütter während der Schwangerschaft intensive Gewalt erfahren haben, dass dann die Nachkommen ähnliche Veränderungen zeigen, wie das im Tierexperiment gezeigt worden konnte. Also wir können sicherlich getrost das erste durchstreichen und sagen, die Umwelt bestimmt das Verhalten und natürlich auch die Physiologie bereits vor der Geburt. Verändert nur die Software im Gehirn. Wir haben uns ja so angewöhnt zu denken, wie Computer sind. Wir haben eine Hardware, das ist unser Nervensystem, und wir haben eine Software, das ist das, was wir lernen. So ist das aber nicht im Gehirn. Jede psychologische Veränderung, die wir mit Lernen und Gedächtnis bezeichnen, hat eine neurobiologische Entsprechung, hat Veränderungen, die wir heute neuroplastische Veränderungen nennen. Nur so mal zur Illustration, wenn Sie irgendwas machen im Nervensystem und das äquivalente Situationen sind zu Lernsituationen, dann verändern sich zum Beispiel diese synaptischen Endknöpfchen. Am Anfang sind die da noch nicht und nach einer solchen Phase, Konditionierungsphase könnte man sagen, sind solche Endknöpfchen. Sie können auch das Gegenteil beobachten. Dort, wo vorher Endknöpfchen sind, verschwinden die dann durch entsprechende Konditionierungsmaßnahmen. Das ist nicht das Einzige, was im Nervensystem passiert. Es passiert anderes. Es passiert eine Überschussproduktion, eine Selektion von Neuronen. Es passiert eine Ausdifferenzierung neuronaler Verbindungen. Und es wachsen auch immer noch neue Nervenzellen nach. Auch das hat man lange Zeit nicht geglaubt. Auch in Ihren Köpfen, auch im fortgeschrittenen Alter, gibt es noch Neurogenese. Insbesondere in den Strukturen, die für die Gedächtnisbildung wichtig sind. Aber es gibt einen noch anderen Effekt, auf den ich ganz kurz eingehen möchte. Das sind sogenannte epigenetische Effekte. Wir wissen alle, dass unsere Anlagen in dem Genom festgeschrieben sind. Das haben wir von unseren Eltern bekommen. Aber das, was sich ausdrückt in unserem Verhalten und in unserer Physiologie, das muss erst freigeschaltet werden, wenn man so will, oder es bleibt verpackt. Und das sind solche epigenetischen Effekte, die damit zusammenhängen, wie diese genetische Information dann wirklich dekodiert wird. Und man kann sich das daran klar machen, Sie haben in jeder Ihrer Zelle, in Ihrem Körper, die gleiche genetische Information, aber jede Zelle macht was völlig anderes. Und auch das sind solche Effekte, die wir dann aber hier in Bezug auch auf das Verhalten und das andere Funktionsweisen im Organismus beobachten können. Auch da möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Beispiel, sehr plakativ nennen. Eine Arbeitsgruppe um Mini hat untersucht, ja, man könnte sagen, Temperamentsunterschiede im Brutpflegeverhalten von Nagern. Man kann da beobachten, da gibt es so Mütter, die sind sehr lieb zu ihren Nachkommen, die lecken die immer und kuddeln mit denen. Und es gibt welche, die sind eher so ein bisschen spröde und lassen die eher da so ein bisschen allein. Nun, Mini und seine Mitarbeiter haben das sehr, sehr sorgfältig und mit Kreuzuntersuchungen, also sie haben die Nachkommen von dem einen, den anderen dann untergeschoben und so weiter untersucht. Was sich zeigt, ist, dass durch das Verhalten in den ersten 6 Lebenstagen sich die Expression von bestimmten Transmittersubstanzen, die mit der Stressverarbeitung zusammenhängen, verändert. Das heißt, in dem einen Fall gibt es hier eine Raufregulation des Corticosteroidniveaus. Aber was jetzt hier für das Verhalten interessant ist, auch die Ängstlichkeit dieser Tiere steigt. Im Gegensatz zu dem Fall, wo die Mütter anders mit ihren Nachkommen umgegangen sind, nimmt die Ängstlichkeit ab, wenn man das vergleicht. Man kann also sehr plakativ, könnte man sagen, mütterliche Liebe in den ersten Lebenstagen beeinflusst dauerhaft die Genexpression und die Persönlichkeit der Nachkommen. Nun, das sind Tierexperimente, da kann man immer drüber streiten, inwieweit das übertragbar ist. Aber wir wissen, dass auch viele aus epidemiologischen Studien zumindest es sehr plausibel ist, dass sowas auch im Humanbereich Gültigkeit hat. Also wir können auch sagen, es verändert die Genexpression, die Synapsen und die Anzahl der Neurone und viele andere physiologische Effekte mehr. Letzter Punkt wirkt immer in gleicher Weise auf den Organismus. Das ist leider nicht der Fall, sondern es gibt bestimmte Phasen in der Entwicklung, da ist unser Nervensystem ganz besonders gut ausgerüstet, um zu lernen. Und diese Phasen oder diese kritischen Fenster, sensiblen Phasen, die sollte man tunlichst ausnutzen. Es ist uns sicherlich allen ungefähr bei der Sprache geläufig. Wir haben alle noch neben unserer Muttersprache irgendwann mal eine andere Sprache gelernt, aber wir sind dort auch, selbst wenn man lange im Ausland war, nicht so firm wie mit unserer Muttersprache. Das kann man auch schön nachweisen, zeigen, dass es da immer dann noch Leute, die 30 Jahre waren, noch nicht so gut diese Sprache können. Woran liegt das? Es liegt daran, dass hier im Nervensystem bestimmte Veränderungen stattfinden, die zum Teil auch genetisch gesteuert sind, aber die damit zusammenhängen, dass sich zum Beispiel die synaptische Dichte verändert, die Anzahl der Neuronen, die Verschaltungen, und dass in diesen Phasen das System letztlich geprägt wird. Hier ist das das Sehsystem. Jetzt sieht man, dass die synaptische Dichte sich erst enorm steigert und dann nach einer Weile runterfällt. Hier sind Lebensmonate und dann auf so einem konstanten Niveau da ist. Was in dieser Zeit passiert, entscheidet darüber, wie die Organismen dann zum Beispiel die Welt wahrnehmen. Und selbst kurzfristige Unterbrechungen dieser Lernmöglichkeiten in dieser Phase hat zur Folge, dass bestimmte Sachen dann nicht beherrscht werden. Zum Beispiel eine frühkindliche Linsentrübung, die dazu führt, dass die Kinder kurzfristig ein paar Monate keine Seherfahrung gemacht haben, führt dazu, dass sie im Erwachsenenalter bestimmte Leistungen nicht mehr so können wie andere, obwohl sie bis dahin dann wunderbar gesehen haben. Das ist ein Beispiel, was nicht ganz so hieb- und stichfest ist wie irgendwelche Experimente, aber es zeigt auch, dass hier frühkindliche Effekte außerordentlich wichtig sind, und zwar in Bezug der Selbstregulation. Das ist eine groß angelegte neuseeländische Studie gewesen, wo man Kinder in der frühesten Kindheit beobachtet hat und dann auch immer wiederholt bis ins Erwachsenenalter. Und wenn Kinder in der frühesten Kindheit zur Selbstregulation, Selbstkontrolle, Bedürfnisaufschub etc. angeleitet werden, beziehungsweise das auch zeigen, dann sieht man, dass das auf eine Reihe von Variablen, die wir mal ganz grob Lebenserfolg nennen können, Auswirkungen hat. Etwa hier Gesundheitsindex, je höher die Selbstregulation in der Kindheit, umso höher ist der Gesundheitsindex, umso geringer ist der Konsum von Alkohol, Nikotin und Cannabis. Oder hier auf der Seite finanzielle Sicherheit, sozioökonomischer Status, Einkommen korreliert positiv mit diesem Selbstregulationsausprägung, wohingegen eben finanzielle Probleme negativ sind. Auch das scheint an eine frühe Entwicklungsphase gekoppelt zu sein, um diese Auswirkung dann so ein Leben lang zu bewirken. Also auch das Letzte können wir durchstreichen. Der Organismus entwickelt sich als Funktion einer kontinuierlichen Interaktion zwischen genetischen Prädispositionen und umweltbedingten Erfahrungen. Dabei gibt es kritische Entwicklungsfenster, in denen eine funktionsspezifische Plastizität existiert. Was hat das eigentlich mit der Gesellschaft zu tun, was ich Ihnen hier alles erzählt habe? Nun, ich habe Ihnen gesagt, es gibt reifungsbedingte Plastizität, erfahrungsbedingte Plastizität, die beeinflussen die strukturellen und funktionellen Eigenschaften des Gehirns. Das hängt ab von Genetik, Epigenetik, Umwelt, Schule, Familie, Peers, Ernährung und so weiter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Verhalten und Erleben. Aber das Verhalten und Erleben eines Individuums bestimmt seine Chancen in der Gesellschaft, seinen Berufserfolg, Partnerwahl, Sozialstatus, Gesundheit und viele andere Variablen mehr. Das wiederum bestimmt die Erfolgsmerkmale einer gesamten Gesellschaft. Man weiß, dass eine geringe Steigerung der Beschulung schon das Bruttosozialprodukt beeinflusst. Gesundheitsversorgung, Chancengerechtigkeit. Und das hat natürlich rückgekoppelt wieder Auswirkungen auf die nächste Generation. Und je früher, umso besser. Das ist eine zum Teil umstrittene Darstellung von einem Ökonomen, Heckmann, der sagt, aufgrund solcher Befunde, die ich Ihnen hier kurz geschildert habe, dass die Rendite von Bildungsinvestitionen umso höher ist, je früher ich sie tue. Das heißt nicht, dass es hier keinen Sinn mehr macht, im späteren Alter Bildungsinvestitionen zu tätigen, aber es basiert auf dem, was ich vorher gemacht habe. Und der Payoff ist umso größer, je früher ich damit anfange. Machen Sie sich allerdings keine Illusionen. Wir können Menschen nicht gleich machen, sondern wir machen in der Regel durch Interventionen Menschen unterschiedlicher. Das heißt, die Varianz nimmt in der Regel zu, weil es Individuen gibt, die mehr profitieren und solche, die weniger oder gar nicht profitieren. Also fördern und fordern, jeder nach seinen Möglichkeiten und den gegebenen Notwendigkeiten. Vielen Dank.
Soweit der Impulsvortrag von Professor Frank Rösler von der Universität Hamburg. Er selbst hat auch an der Podiumsdiskussion zur frühkindlichen Sozialisation teilgenommen. Mit zur Runde gehören die Familientherapeutin und ehemalige Hamburger Staatsrätin Dr. Angelika Kempfert, Senator Detlef Scheele, der Vizepräsident der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz Professor Dieter Lenzen und die Psychologin Professor Brigitte Röder, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina. An Sie richtet die Moderatorin, die Wissenschaftsjournalistin Angela Grosse, ihre erste Frage.
Ist die Folgerung aus Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen zutreffend, dass alles nach der Geburt des Kindes, eigentlich schon davor, minutiös durchorganisiert werden muss, um keine Entwicklungschance zu verpassen? Was antworten Sie auf die Kritik, dass Ihre Forschung den Kindern die Kindheit raubt?
Also zunächst einmal ist das so zu sagen, dass es sensible Phasen gibt in der Entwicklung. Das heißt, es gibt Fenster für unterschiedliche Funktionen, wann diese erworben werden können. Das impliziert auch, dass nicht jede Funktion zu jedem Zeitpunkt erworben werden kann. Wir diskutieren hier sehr viel über je früher, desto besser. Eine Funktion, die erworben wird oder eine Umwelt, muss auf ein zentrales Nervensystem treffen, das diese Reize verarbeiten kann. Daraus folgt auch, dass nicht alles früh gelernt werden kann, sondern vieles früh gelernt werden kann, aber einiges einfach auch später aufbauend auf dem, was früher gelernt worden ist, dann erworben wird. Unterschiedliche Gehirne implizieren unterschiedliche Lernmechanismen. Das bedeutet dann aber auch wieder, dass wie gelernt wird in der Kindheit sich davon unterscheidet, wie im Erwachsenenalter gelernt wird. Das heißt auch, wie ich Lernumwelten gestalten muss, die für ein Kind, für ein Säugling, für ein Kind, für einen Erwachsenen, für einen älteren Menschen adäquat sind. Das impliziert, dass natürlich kein Schulunterricht quasi für Säuglinge angemessen ist. Dann würde ich vielleicht gerne auch noch eine Sache anmerken. Rauben wir mit dieser Empfehlung, früh zu fördern, an frühe Programme zu denken, weil die sich quasi potenzieren im Laufe der Entwicklung, rauben wir den Kindern damit ihre Kindheit? Ich denke, nein, Kinder lernen, sie holen sich das, was sie brauchen, um zu lernen, in typischen Umwelten, dort, wo, ich sag mal, die typischen Anregungen, Lernumwelten vorhanden sind. Es gibt aber eine Gruppe von Kindern, die nicht in solchen typischen angemessenen Lernumwelten aufwachsen. Und hier sind ganz gezielte Förderungen nicht nur rentabel, sondern angemessen auch für die Entwicklung oder Ausbildung der Fähigkeiten, die vorhanden sind.
Vielen Dank. Herr Senator Scheele, Wissenschaft kann nur Grundlagen schaffen, entscheiden muss dann die Politik. Nun hat Frau Professor Röder gerade gesagt, man muss Lernumwelten schaffen, in denen das geht, früh fördern. Was werden Sie von den wissenschaftlichen Ergebnissen aufgreifen und wie?
Naja, das wird in Deutschland ja gerade getan. Also wir haben in Deutschland seit
5, 6 Jahren, glaube ich, eine sehr intensive Diskussion über die Frage, was ist die Krippe und was ist die Kita? Ist sie sozusagen vorrangig ein Ort, der dafür sorgt, dass Frauen rechtzeitig wieder zur Arbeit gehen können? Oder ist sie möglicherweise auch der erste Bildungsort? Und ich glaube, dass wir langsam aber sicher dahin kommen, generell zu sagen, es ist der erste Bildungsort. Und das betrifft insbesondere die Krippe. Und alle Bundesländer mit ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen sind dabei, die Krippen so umzugestalten, dass insbesondere Kinder aus sozialen Verhältnissen, in denen sich manches Mal auch über mehrere Generationen Benachteiligungen vererben faktisch, dass dort ein früher Krippenbesuch möglichst flächendeckend möglich wird, damit das, was anregende Lernumwelten sind, ich glaube übrigens auch nicht, dass man aus einer Krippe eine Schule machen muss, sondern man muss sozusagen eine Situation schaffen, in denen Anregungen gegeben werden und in denen gesprochen und kommuniziert wird. Da, glaube ich, muss man investieren in diese Bereiche, da sind wir auf dem Weg. Natürlich findet das alles immer in Konkurrenz zu anderen Wünschen statt in so einem Haushalt, aber ich glaube, dass hingegen ist allerdings schon bekannt gewesen, dass es lohnend ist, eben in diese frühkindliche Bildung zu investieren. Und wenn wir unsere Sprachstandserhebungen mit 4,5 Jahren angucken, dann sehen wir, wenn man Stadtteile wie die Elbinseln vergleicht, mit Krippenbesuch und ohne Krippenbesuch ist der Sprachförderbedarf um 30% niedriger mit Krippenbesuch als anders. Und da sieht man natürlich, dass neben der Frage, dass es sozial wünschenswert ist, dass eine gewisse Gerechtigkeit einkehrt, dass es auch unter ökonomischen Aspekten eine sehr sinnvolle Investition ist.
Das heißt, Sie halten daran fest, die Hamburger Krippen zu Lernorten zu machen.
Ja, darum haben wir sie auch kostenlos gemacht, weil Bildung ist in Hamburg kostenlos.
Frau Dr. Kämpfer, die Überschrift der Presseerklärung der Leopoldina zur Veröffentlichung der Stellungnahme lautete: Akademien fordern langfristige Investitionen in frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote. Ist diese Forderung mit der Familienpolitik der CDU, Querschnitt CSU, ich weiß, das mögen die CDUler nicht, vereinbar?
Naja, also man muss erst mal sagen, dass sicherlich die CDU-CSU den Eltern Wahlfreiheit bietet. Und sie schreibt den Eltern auch nicht vor, in welchem Familienmodell, in sie welcher Phase leben. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich bei Familien, die Kinder auch. Aber, und die CDU und CSU setzen sich aber auch für eine Wahlfreiheit zwischen Fremd- und Eigenbetreuung ein. Und da muss man jetzt einfach sagen, dass die Eigenbetreuung, die ja von null anfängt, dass es auch ein Elternrecht ist in dieser sensiblen Phase, wo auch Kinder auf Bindung angewiesen sind, auf verlässliche Bezugspersonen. Und wir kommen nachher nochmal, denke ich, auch zum Personalschlüssel, dass es da, denke ich, auch nicht so, wie es immer angesehen wird, so furchtbar schlimm ist, dass Eltern sich die Zeit nehmen, in dieser wirklich wichtigen Phase auch für das Kind da zu sein. Und ich finde auch, dass diese zwei Modelle, diese Wahlfreiheit, das eine ist, dass man also eine staatlich finanzierte Betreuung in Anspruch nimmt oder auch diese Eigenbetreuung. Und die Kinder müssen ja nicht unbedingt nur zu Hause sein. Mit dem Betreuungsgeld, was jetzt 150 Euro ist, das ist ja eigentlich nur, wie auch immer, die Mütter können trotzdem arbeiten gehen. Die müssen das nur selbst.
Dann sind die Kinder ja ganz unverseucht.
Sie müssen sich dann privat natürlich jemand für das Kind besorgen. Das können die Großeltern sein. Das kann eine private Einrichtung sein und das heißt ja nicht, dass ein Kind, wenn es nun zu Hause betreut wird, ich meine, das sind wir früher alle, mehr oder weniger, dass das Kind nicht gefördert werden kann.
Also, entschuldigen Sie, Professor Lenz, aber Professor Rösler hat so spontan reagiert, dass ich ihm gerne einen Zwischenruf gestatten möchte.
Also ich bin absolut der Meinung, dass man frei entscheiden soll, was man mit seinen Kindern macht. Aber das, was wir in der Stellungnahme geschrieben haben, zielt natürlich auf ganz bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Und die erreichen Sie mit der Wahlfreiheit möglicherweise nicht, sondern die erreichen Sie, wenn Sie Anreize setzen, dass die in die Krippe gehen. Und die würde man vielleicht erreichen, indem man denen das Kindergeld gibt, wenn sie die Kinder in die Krippe schicken und nicht, wenn sie zu Hause behalten.
Herr Professor Lenzen, Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass Sie sich mit einer Expertise befasst haben darüber, wie diese Krippen, Kindergärten ausgestattet sein müssen. Hier wird gesagt, die Krippen sollen und die Kindergärten sollen Lernorte sein. Was bedeutet das denn für die Ausbildung derer, die dort arbeiten?
Also das frühpädagogische Personal ist ja klassischerweise nicht wissenschaftlich ausgebildet, mit wenigen Ausnahmen. Und Es kommt traditionell noch auf einem Verständnis von Kindertagesstätten, die vielleicht eher eine Betreuungsaufgabe hatten, auch eine Aufbewahrungsaufgabe, die sich langsam transformiert im Laufe der Jahre. Und je mehr wir eingesehen haben, was diese Untersuchung ja nochmal bestätigt, wie wesentlich die frühkindliche Bildung im besten Sinne ist, desto wichtiger wird es natürlich, diese Einrichtungen zu transformieren. Das ist übrigens ein deutsches Unikat, dass das nicht der Fall war. Wenn Sie sich die École Maternelle beispielsweise in Frankreich anschauen, die ist seit der Zeit de Gaulle eine obligatorische Einrichtung gewesen mit einem Curriculum. So, da kann man sagen, die armen Kinder, die müssen schon früh lernen. Das ist natürlich dummes Zeug, weil das ja durchaus auch spielerische Komponenten haben kann. Auf jeden Fall ist das Personal natürlich deswegen auch anders ausgebildet, damit es diese Dinge tun kann. Das heißt also, wir brauchen einen Professionalisierungsschub für das frühpädagogische Personal. Das hat eine ganze Reihe von Implikationen, die wir seinerzeit 2012 in dem Gutachten benannt haben. Das beginnt natürlich mit der notwendigen Einrichtung oder dem Ausbau von Studienplätzen für frühpädagogisches Personal. Wir haben empfohlen, die Zahl der Studienplätze zu zwei- bis dreifachen. Für die Universität Hamburg ist das ganz einfach, ist kostenneutral. Wir haben nämlich null Studienplätze, die man leicht verdreifachen kann für dieses Personal. Es ist des Weiteren so, dass wir gesagt haben, da man nicht aus dem Stand diese Umstellung zustande bringen kann, brauchen wir ein ausführliches, ein breites Angebot an Weiterbildung für das frühpädagogische Personal. Denn sonst sind die Effekte erst dann zu spüren, wenn die Kohorten der jetzt in den Berufen befindlichen Personen wieder ausgeschieden sind. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Das gilt übrigens auch für Kinderpflegerinnen und Pfleger, denen man die Möglichkeit schaffen kann, in diesem System aufzusteigen. Ich habe mir das zu dem Zwecke dieses Gesprächs nochmal angeschaut. Wir hatten einen Plan gemacht bis 2020. Das ist jetzt 2 Jahre her. Wenn ich mir die einzelnen Stationen anschaue, die wir empfohlen haben zu durchlaufen, kann man sagen, keine einzige ist angefangen worden. Mit anderen Worten, wir haben schon wieder 2 Jahre verloren. Nicht wir in Hamburg, nur es ist ein deutschlandweites Phänomen, schon wieder 2 Jahre verloren auf diesem Weg. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, und das ist der Grund, weswegen es nicht gemacht wird, dieses dann akademisch ausgebildete Personal oder zumindest Teile davon haben natürlich andere Gehaltsansprüche. Das ist ja vollkommen klar. Wir reden also über Grundschullehrergehälter, sprich A12 bis A13, je nachdem. Man würde vielleicht bei A12 landen. Das ist ein Riesensprung. Wir haben das dann auch mal gerechnet. Wir gehen dann schon für die Bundesrepublik davon aus, dass das zwischen 3 und 5 Milliarden mehr kostet. Denn Sie müssen sehen, wir haben ungefähr 400.000 Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen. Und da muss man schon tief in die Tasche greifen. Auf der anderen Seite, es lohnt sich. Es lohnt sich und man muss ja das Gesamtsystem betrachten und schauen, was spart man dann hinten an Reparaturmaßnahmen.
Herr Senator Scheele, wenn Sie das hören, meinen Sie, dass Sie Ihren Finanzsenator überzeugen könnten, einen ersten Schritt zu wagen?
Ich würde ein bisschen anders rangehen. Also ich teile die Auffassung, dass die Erzieherausbildung geändert werden muss. Sie müssen aber sehen, dass die deutsche Erzieherausbildung im europäischen Vergleich DQR5 ist, also durchaus ein akademischer Abschluss. Dadurch, dass wir eine 2-jährige sozialpädagogische Assistenzausbildung vorweg haben und eine 3-jährige Fachschulausbildung hinterher. Also es sind 10 Semester, die ein Erzieher, wenn es ein Semester wären, die ein Erzieher braucht, um zum Erzieher zu werden. Das ist wirklich, wirklich, wirklich reformbedürftig. Da muss man rangehen. Ob man daraus gleich für alle Erzieherinnen und Erzieher einen akademischen Beruf macht, da hätte ich so meine Zweifel. Und zwar nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern aus demografischen Gründen. Denn wenn Sie das machen, dann ist die gesamte Alterskohorte der Stadtteilschulen weg als Nachwuchs für diesen Beruf. Dann haben Sie die Abiturienten, die können dann studieren, Kindheitspädagogen oder was wir so gerade im Angebot haben. Aber alle Realschulabsolventen, Stadtteilschulabsolventen oder wie die Schulen in Deutschland weit heißen, sind außen vor. Sie werden niemals ausreichend Personal finden. Da ich kein guter Wissenschaftler bin, aber ein guter Arbeitsmarktpolitiker und ein guter Fachkräftestrategiemensch, kann ich Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Rechnung geht unter Demografiegesichtspunkten überhaupt niemals auf. Meine Auffassung wäre, dass man neben der Reform der Erzieherausbildung, die aus meiner Sicht zu lange dauert, unentgeltlich ist und gar nicht wettbewerbsfähig ist, wenn es um die Frage des Nachwuchses geht, dass man einen gewissen Mix braucht aus akademisch ausgebildeten Menschen, die im Bereich der frühkindlichen Pädagogik arbeitet. Aber ansonsten soll man bei dieser Ausbildung etwas anders ausgestaltet bleiben. Und dann ist sie auch bezahlbar. Da bin ich ziemlich sicher, dass ein Finanzsenator folgt, auch wenn es ein bisschen, wie soll ich sagen, grobschlächtig volkswirtschaftlich gedacht ist. Was man vorne investiert, spart man hinten. Das stimmt natürlich so kausal nicht, aber dem Grunde nach stimmt es natürlich. Wenn wir gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen frühzeitig intervenieren, dann sind die Reparaturmaßnahmen, die ohnehin meist unwirksam sind, auch weniger. Also mein Petitum wäre, ja, ein bisschen Akademisierung, ja, aber unter demografischen Aspekten und auch unter fachlichen Aspekten wird man das nicht komplett machen können, weil man sonst, gerade wenn wir solche Betreuungsschlüssel kriegen, die wir jetzt haben, also wir haben eine Betreuungsquote im Elementarbereich bei den 3- bis 6-Jährigen von 98,5%. Man stelle sich vor, das soll alles Akademiker sein, also gar nicht unter dem Aspekt Geld, sondern unter dem Aspekt Personal. Und wir sind bei den 2- und 3-Jährigen, bei den unter 1-Jährigen ist es zu vernachlässigen, da sind wir bei ungefähr 55-56% mit steigender Tendenz und wir werben eben in benachteiligten Stadtteilen. Das ist aus personalpolitischer Sicht überhaupt gar nicht durchzuakademisieren. Das wird man nicht finden.
Also natürlich gibt sich Professor Lenzen damit nicht zufrieden, das war schon klar. Was wollen Sie erwidern?
Naja, das Grundproblem ist folgendes. Durch den gigantischen Irrtum der Einführung des Bologna-Prozesses ist eine Zwangsläufigkeit entstanden, deren Reichweite viele noch nicht erkannt haben. Als ich vor 10 Jahren mal eingeladen war, in Griechenland in einer Universität einen Vortrag zu halten, habe ich gesagt, könnten Sie vielleicht hinterher die Masterurkunden überreichen, das war dann so eine Feier, für die Kindergärtnerinnen. Ich sage, wieso Master, haben die alle einen Master? Ja, wieso bei Ihnen nicht? So, das heißt, da gab es den Bologna-Prozess noch gar nicht. Da war man in Griechenland schon so weit, dass es eine akademische Ausbildung war. Jetzt ist es eine Notwendigkeit, die sich ergibt aus dem Bologna-Prozess. Mit anderen Worten, im Augenblick ist es ein sogenannter mittlerer Beruf auf Assistentenniveau. Die Assistentenberufe werden aber alle transformiert werden müssen in BA-Abschlüsse. Das geht gar nicht anders, wenn man den Bologna-Rahmen einhalten will. Und das wird dann ein richtiges Erwachen sein. Das gilt übrigens auch für Physiotherapeuten und Krankenpfleger und so weiter. Wir werden noch unseren Spaß haben, weil das sehr teuer wird.
Okay, ich sehe schon, wir machen noch eine weitere Diskussion, vielleicht zu diesem speziellen Punkt. Komm doch mal auf die Studie gerne zurück. Herr Professor Rösler, es wird hier die ganze Zeit von Bildung geredet. Ich frage mich, ist Bildung jetzt Sprache lernen, zählen lernen oder ist das in Ihren Augen mehr? Was ich damit meine ist, das, was Frau Dr. Kempfert angesprochen hat, durchaus nämlich Emotionen, soziales Verhalten und diese Fragen. Wie bewerten Sie das oder ist das gar nicht mit berücksichtigt?
Also Bildung ist sicherlich ein sehr breiter Begriff und auch in dieser Stellungnahme wird er sehr breit behandelt. Das fängt natürlich bei solchen Kompetenzen wie Sprache oder kognitiven Fertigkeiten an. In all den Bereichen wissen wir, dass wir da eine Menge machen können. In der frühen Kindheit, denken wir an Migrantenkinder, wenn die Sprache nicht sehr früh lernen, haben sie ihre Chancen in dieser Gesellschaft verspielt. Oder zumindest ist es dann sehr schwer, wenn sie erst mit 7 oder 8 Jahren anfangen zu lernen. Aber man kann natürlich auch mehr sehen und wir haben ja auch ein ganzes Kapitel in dieser Stellungnahme zur emotionalen, motivationalen Entwicklung. Und auch da ist es so, dass es bestimmte, und das bezieht sich nochmal auf den Einwand, den ich vorhin gegeben habe, bestimmte Gruppen in der Gesellschaft haben, in denen bestimmte Kompetenzen eben nicht so gut wahrscheinlich in dem familiären Umfeld vermittelt werden, als dann vielleicht in einem solchen Umfeld einer Kindertagesstätte oder einer Krippe. Das ist nicht gesagt, dass da alle hin müssen. Das ist nicht der Punkt. Aber dort, wo solche Risiken bestehen, was ich vorhin an die Wand geworfen habe, etwa Selbstregulation, wo solche Risiken bestehen, die dann eben unter Umständen bis hin zu kriminellen Verhalten sich durchdrücken, da kann man, glaube ich, durch frühe Intervention noch einiges machen.
Abgesehen davon, ich meine, nicht immer ist dort, wo der soziale Hintergrund gut ist, auch die Erziehung gut. Ich glaube, dass diese Übertragung auch ein Trugschluss sein kann, denn das, was wir zum Thema Wohlstandsverwahrlosung in Teilen erlebt haben, ist ja auch nicht so uninteressant, auch wenn das das andere mehr ist. Aber Frau Professor Röder, ich habe noch eine Frage an Sie. Wenn ich höre, dass auch schon vor der Geburt alles ganz wichtig ist, stellt sich mir die Frage, ist eine Zielgruppe der Fortbildung dann auch die Mütter? Also müssen die jetzt auch noch lernen, welche Musik sie auflegen oder welche Farben sie tragen, was sie essen? Und also was wird eigentlich alles erwartet seitens der Wissenschaft von Frauen, die eigentlich nur Kinder kriegen?
Also Sie sprechen das Beispiel Musik an. Da gibt es ja zahlreiche Studien dazu, die zeigen, dass Mozart hören während der Schwangerschaft nicht zur Musikalität des Nachwuchs beiträgt. Das sind ja auch zahlreiche Studien, die immer nicht bestätigen konnten. Welche Konsequenzen haben diese Empfehlungen? Ich habe das vorhin schon versucht zu sagen. Wir wissen, dass es bestimmte Einflüsse gibt vor der Geburt. Es gibt kritische Zeitfenster nach der Geburt. Ich denke, man sollte sich im Klaren sein, dass dann Umwelten vorhanden sind, die dieser Sensitivität des Gehirns zum Ausdruck bringen können, damit sich das Gehirn entsprechend dann entwickeln kann. Ich hatte vorhin auch gesagt oder versucht zu vermitteln, dass man sicher nicht ein Verhalten auch von Müttern während der Schwangerschaft völlig umkrempeln muss, denn das ist über die vielen Jahre, über die Evolution entstanden und hat sich durchaus als sinnvoll erwiesen. Es geht eher darum, Situationen zu identifizieren, die diese typischen Erfahrungen nicht umsetzen. Und hier ist sicher auch schon während der Schwangerschaft manche Intervention sinnvoll. Wir haben vorhin über diese epigenetischen Mechanismen gehört. Gewalt während der Schwangerschaft führt dazu, dass Kinder, deren Gene sich so verändern oder die Gene, die zum Ausdruck kommen, sich so verändern, dass diese Kinder deutlich stressanfälliger sind. Dieses Wissen hat man früher oder diese Beobachtung hat man früher so interpretiert, es wird vererbt. Wir wissen heute, es wird nicht vererbt, es ist nicht in den Genen. Es ist eine epigenetische Expression von bestimmten Genen oder Veränderungen an den Genen. Also dieses Wissen hilft uns jetzt aber, hier diese intergenerationale Vererbung außerhalb des Genoms zu stoppen. Und ich denke, diese Erkenntnis aus der Wissenschaft sollten wir nutzen.
Lassen Sie mich eine letzte Frage an Sie alle hier auf dem Podium stellen. Herr Professor Rösler, was nehmen Sie mit aus diesem Abend für Ihre weitere Forschung?
Naja, ich beschäftige mich ja zusammen mit Frau Röder jetzt auf meiner Seniorprofessur im Alter eben auch mit solchen kritischen Fragen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt jetzt laufen zur Gebärdensprache, wie das Gehirn verändert. Und ich habe mich also intensiv ja mit diesen Sachen jetzt über 2,5 Jahre auch mit ganz anderen Themen, die nicht zu meinem Forschungsgebiet gehören, auseinandergesetzt. Und ich denke, dass das auch in einem Buch, was ich jetzt nochmal überarbeite, wieder Eingang findet. Also ich habe genug Anregungen.
Okay, das war jetzt eine Buchankündigung für Sie alle. Wir schreiben das auf die Internetseite der Akademie der Wissenschaften, wenn es erschienen ist. Da können Sie es dann finden. Herr Senator Scheele, was nehmen Sie mit aus diesem Abend?
Naja, es ist nicht so, dass man irgendwo hingeht und was einpackt und morgen umsetzt. Also so funktioniert es ja nicht. Ich finde, es ist ganz ermutigend, dass hier seitens der Wissenschaft das bestätigt wird, was Politik zurzeit Land auf Land ab in Deutschland tut. Nämlich zu schauen, dass man mit einer angemessenen Geschwindigkeit sowohl die Frage der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher beginnt, dass man die Frage der Ausstattung der Krippen beginnt zu verändern und zu verbessern und dass man sie so sukzessive, nachdem wir den quantitativen Ausbau hinbekommen haben, nun mit dem qualitativen Ausbau hinterherkommt. Da, glaube ich, gibt es hier Einigkeit. Das ist gut so, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, dass wir etwas auseinanderliegen in der Frage, was brauchen wir für Erzieherinnen und Erzieher. Ich will aber auch sagen, dass ich Frau Kempfert ausdrücklich zustimme. Ich finde, das Zeitalter der Kindheit ist nicht die Vorbereitung auf den Beruf. Die Kindheit ist die Kindheit. Es ist ein Leben ganz für sich alleine und das muss man durchleben. Und dafür braucht man, wenn man aus einem, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht im Sprachgebrauch das nicht richtig machen, muss man immer aufpassen. Aber wenn man aus einem ordentlichen Elternhaus kommt, braucht man dafür erstmal gar nichts, sondern vernünftige Eltern. Das ist meine Auffassung. Jedenfalls habe ich 3 Kinder, habe die aus dem Krankenhaus geholt, mir hat keiner geholfen, ich habe es trotzdem hingekriegt, keins ist zu Schaden gekommen, sind alle groß geworden und das ist ihnen auch was geworden. Und so ist immer der richtige Weg und der ganz normale Weg, finde ich. Und ich bin auch dafür, die Pluralität der Betreuungsformen zuzulassen. Also meine Kinder sind, glaube ich, mit 2 Jahren in die Krippe gekommen und nicht eher. Das konnten wir uns ökonomisch leisten. Das können nicht alle. Das muss man sozusagen dazu sagen. Warum wir gegen das Betreuungsgeld sind, ist so, ich fahre zurzeit, weil ich einen Fahrer habe, wenig ÖPNV. Die Logik des Betreuungsgeldes ist so, man kriegt etwas, wenn man eine staatliche Leistung nicht in Anspruch nimmt. Das finde ich in der Tat ganz skurril. Dann möchte ich nämlich sozusagen, weil ich keinen ÖPNV in Anspruch nehme, auch Geld vom Staat zurückbekommen. Und das ist das, wogegen ich mich wende bei dem Betreuungsgeld. Ich wende mich allemal nicht dagegen, Also sozusagen eine Konkurrenz zu sagen, wird man im Elternhaus erzogen oder wird man in der Krippe erzogen? Das soll jeder nach seiner Fasson entscheiden, solange er es kann. Sonst muss man ein bisschen intervenieren, damit da kein Unheil geschieht.
Frau Dr. Kempfert, sofort darauf und dann die Wissenschaft zum Schluss.
Ganz bedankbar und begeistert, dass wir da so auch einer Meinung sind. Das finde ich schön. Ich finde, ich gehe jetzt raus. Meine Bauchschmerzen sind sicherlich immer noch da, dass die Eltern, die die Kinder in die Krippe bringen, die unbedingt nicht sein müssten, dass die noch zu Hause bleiben. Und natürlich für Mütter, die ihre Kinder nicht anders sonst unterbringen können, das ist natürlich klar. Aber ich denke auch, dass Mütter oder auch Eltern, die das Betreuungsgeld annehmen, es ist eine Leistung, die eigentlich die Gesellschaft auch anerkennen müsste. Da ist jemand zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und das nochmal, aber trotzdem, die beiden Modelle, möchte ich nochmal sagen, sollten nicht so jedes für sich idealisiert werden, sondern beide, denke ich, sind für sich einfach, kann man sagen, muss man akzeptieren und man sollte den Eltern die Wahlfreiheit überlassen. Außer wir haben jetzt Kinder, die nicht in die Eltern-Kind-Zentren oder was, dass man das macht. Ja.
Frau Professor Röder, was gibt es aus diesem Abend mitzunehmen? Wo kann man noch mehr arbeiten?
Also zunächst einmal bin ich davon begeistert, dass so ein großer Konsens herrscht, dass frühkindliche Bildung oder Förderung wichtig ist und dass auch Konsens darüber herrscht, dass Investitionen in frühkindliche Bildung besonders große Effekte hat, weil sie sich dann anschließend potenzieren. Das finde ich erstmal sehr, ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so ein großer Konsens herrscht. Was nehme ich für mich mit? Würde gerne verstehen, was im Gehirn passiert, wenn diese Plastizität des Gehirns verloren geht oder zurückgeht. Denn wenn ich das verstehe, dann weiß ich vielleicht auch, was ich verändern muss, um die Erwachsenenplastizität zu erhöhen. Denn über einen Aspekt haben wir noch nicht gesprochen, das sind ja Investitionen auch in spätere Bildungsmaßnahmen. Ich bin ja an einer Universität, ich würde nie dafür argumentieren, dass man jetzt die Universitätsbildung reduzieren sollte, denn man kann auch zeigen, dass jede Investition in die Bildung, auch Investitionen in spätere Lebensalter, sich noch ökonomisch rechnen und für das Individuum ohnehin.
Herr Professor Lenzen, werden Sie jetzt mit dem Aktionsrat Bildung nochmal nachlegen?
Nein, an dieser Stelle nicht. Das liegt daran, dass wir unsere Themen ständig neu suchen, quer durch das gesamte Bildungssystem hindurch. Das letzte Thema war das Thema Burnout im pädagogischen Bereich, was auch wichtig ist. Oder jetzt in die neue Studie, die sich mit der Frage, wie bilden wir Menschen wieder und bilden sie nicht nur aus, befasst. Aber zu diesem Thema zurückzukommen, ich hätte gerne was gesagt zu der Frage, was ich mitgenommen habe. Ein gutes Gefühl deswegen, weil hier 300 Menschen sind, die sich, obwohl das Fernsehprogramm nicht besonders schlecht ist, interessieren dafür, was mit den Kindern in dieser Stadt passiert, die sich als Großeltern, als Inhaber professioneller Berufe im frühpädagogischen Bereich dafür interessieren, die nachfragen und uns und der Politik das Gefühl geben, we are watching you, was will man mehr?
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mit Ihnen und mit jedem meiner Gäste sicherlich noch viel mehr Zeit verbringen können, ohne dass auch nur ein Wimpernschlag Langeweile aufgekommen wäre. Denn über dieses Thema, das ja auch über unsere Zukunft entscheidet, können wir tagelang diskutieren und wir müssen es. Bertolt Brecht hat einmal sein Galileo sagen lassen, ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeiten der menschlichen Existenz zu erleichtern. Ich finde, diese Studie trägt dazu entscheidend bei. Ich hoffe, dass Sie einige Anregungen mitnehmen und vielleicht haben Sie ja Glück und Ihr Gehirn ist wirklich jetzt neu. Das wäre ja wunderbar. Mal sehen, was Sie dann davon merken, wenn Sie nach Hause kommen.
Was Hänschen nicht lernt, so hieß eine Podiumsdiskussion in Hamburg, ausgetragen von der Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina, die ihr soeben auf D-Radio Wissen im Hörsaal verfolgen konntet. Die Moderation hatte Angela Grosse, es sprachen miteinander Dr. Angelika Kempfert, Familientherapeutin, Familiensenator Detlef Scheele, der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz Professor Dieter Lenzen und die Psychologen Professor Brigitte Röder und Frank Rösler.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.